Kennt ihr das Gefühl absoluter Ohnmacht und Hilflosigkeit von Situationen, bei denen eure Kraft, eure Fähigkeiten, euer Intellekt, eure Möglichkeiten, Kontakte einfach nicht mehr ausreichen? Momente, in denen man merkt, dass man keinen Einfluss mehr auf die Situation hat. Vielleicht ganz allgemein und vielleicht auch ein bisschen banal, das Wetter der letzten Tage und Wochen, wo man merkt, egal wie gut man ist, die Wolken kriegt man nicht weggeschoben. Den Regen kriegt man nicht aufgehalten. Vielleicht sind es aber bei dir andere Erfahrungen. Erfahrungen durch Krankheit, durch einen Unfall. Ich kenne diese Momente, als unsere beiden jüngsten Jungs auf die Welt kommen sollten, war klar, dass beide eine Blutarmut haben. Und das war nicht ganz klar, wie es läuft. Und man steht als Vater davor, da ist das Leben im Bauch meiner Frau und man weiß nicht, wie es wird. Und in solchen Momenten kommt für fromme und nicht fromme Menschen der Zeitpunkt, in dem ein altes Sprichwort zum Tragen kommt. Not lehrt beten. Es stimmt schon, dass Not beten lehrt. Aber wenn man nur in Not betet, dann lebt man, glaube ich, an dem Geschenk vorbei, was Gott uns eigentlich mit dem Gebet geben möchte. Wir haben heute einige Gebete gehört, miteinander gebetet, in den Liedern, die wir gesungen haben, in den Gebeten, wo wir uns Jörg angeschlossen haben, aber auch von Gebetserhörungen, wie Gott einen Fahrer bereitstellt, wie Gott Gebete erhört und auch durchträgt durch finanziell schwierige Zeiten. Und wenn ich heute über die Kraft des Gebetes rede, dann ist es ein Reden über ein Geschenk. Und es ist heute eine Predigt und ich weiß noch nicht, ob ich eine Reihe daraus mache, aber es ist eine Predigt. Und vielleicht ist für dich Gebet etwas, wo du sagst, ja, das gehört irgendwie so zum Christsein dazu, aber nicht so ganz. Es ist vielleicht so ein bisschen eingestaubt, ähnlich wie dieses Bild von Dürer, das euch bekannt ist. Und man ordnet es in gewisse Schubladen ein. Diese Hände, die hat man ja überall, entweder im Holzstich oder irgendwo. Und man denkt, ja, Gebet, im Gottesdienst beten, ja klar. Aber im Alltag, so wirklich im alltäglichen Leben, Jesus gibt seinen Jüngern für ihre Glaubensreise eine besondere Verheißung. Die schauen wir uns heute an. Es ist ein weites Thema, das Thema Gebet. Und es gibt unterschiedlichste Facetten dazu, Klammer auf. Es wird dazu eine Glaubensgruppe geben, Klammer zu. Heute fokussiere ich mich nur auf einen kleinen Abschnitt aus den Abschiedsreden von Jesus, aus dem Johannesevangelium, wo Jesus seinen Jüngern dieses Geschenk und eine neue Realität vor Augen malt. Und es beginnt mit den Worten Amen, Amen. Also Jesus beginnt, womit wir eigentlich ein Gebet schließen. Johannes 14, die Verse 12 bis 14. Amen, Amen, sagt Jesus, das sage ich euch. Wer an mich glaubt, der wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie vollbringe. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen um etwas bittet, werde ich eure Bitten erfüllen. So wird die Herrlichkeit des Vaters durch den Sohn sichtbar gemacht. Wenn ihr mich also in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Die Kraft des Gebets zeigt uns Jesus hier eindeutig und auf eine ganz besondere Art und Weise. Und die Kraft des Gebets liegt im Zugang zu der Kraft des Schöpfers. Jesus macht den Jüngern deutlich, dass hier, als er ihnen die Mission vor Augen malt, indem er ihnen deutlich macht, das passiert, ich werde bald zum Vater gehen, ich werde bald nicht mehr da sein, aber ihr habt eine Mission, ihr müsst diese Mission fortsetzen, beginnt Jesus mit dieser gewaltigen Zusage, Amen, Amen, dieses, ja, so wird es geschehen, so wird es auf jeden Fall geschehen. Wer an mich glaubt, das ist keine Option, das ist kein Vielleicht, sondern das ist eine knallharte Zusage, die Jesus doppelt bestätigt. Wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr an mich vertraut, dann werdet ihr solche Taten vollbringen und ja, noch größere Taten als ich. Denn ich gehe zum Vater. Für euch steht eine Mission an und diese Mission wird größer sein. Sie wird weiterreichen. Jesus bindet sich mit seinem Versprechen und mit seiner Kraft, mit der Kraft des Vaters an dieses Versprechen. Und es ist keine Flaschengeistmagie oder ein Blankoscheck für beliebige Anliegen, sondern Jesus macht deutlich, hey, wenn ihr euch an mich bindet, werdet ihr größere Dinge vollbringen. Und ich frage mich, ob Petrus da sitzt und überlegt, größere Dinge als dieser Moment, wo ich auf dem Wasser lief? Größer, denkt Andreas, als der Moment, als ich da mit diesen zwei Fischen und ein paar Broten da kam und diese gewaltige Menge versorgt wurde und wir danach noch 12 Körbe eingesammelt haben. Größere Dinge, denken die anderen Jünger, als der Moment, als Jesus an das Grab von Lazarus kam und rief, komm heraus, Lazarus. Und begleitet von diesem Geruch des offenen Grabes, kommt plötzlich ein lebendiger Mensch größer. Das ist die Kraft des Gebetes, die Jesus seinen Jüngern hier verspricht. Und das Problem ist, dass wir oft durch unbeantwortete Gebete die Kraft des Gebetes klein halten. Wir leiten oft ab von den Gebeten, die nicht erhört wurden, die Größe der Kraft des Gebets. Ja, aber was ist, wenn er es nicht erhört? Ja, nicht jedes Gebet wird erhört. Oder sagen wir es anders, jedes Gebet wird erhört, aber es wird nicht so beantwortet, wie wir es wollen. Aber das schmälert nicht die Kraft des Gebets. Denn die Kraft des Gebets liegt nicht in unserer Bitte, sondern die Kraft des Gebets liegt in der Kraft des allmächtigen Schöpfers. Es ist die Kraft, die in und durch Jesus wirkt. Wenn ihr in meinem Namen um etwas bitten werdet, wenn ihr in meinem Auftrag, in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich eure Bitte erfüllen. Und dann könnte ich hier meinen, ja, aber was ist wenn? Lasst uns bitte nicht auf das Was ist wenn gerade schauen, sondern lasst uns diese Größe des Gebets anschauen. Denn Jesus möchte Glauben, Vertrauen wecken. In seinem Namen, in seinem Auftrag. Und diese Verheißung taucht nicht nur hier mehrfach auf, sondern quer durch die gesamten Abschiedsreden. Jesus möchte seinen Jüngern, möchte uns deutlich machen, wenn wir uns mit ihm auf den Weg machen, dann will er in und durch unser Leben hindurch wirken. Er will mit seiner Kraft, und das ist die Grundlage, darin liegt eigentlich das Fundament, es ist nicht mehr unsere Kraft. Es ist nicht mehr unsere Kraft, aus der wir diese Mission erfüllen, sondern es ist seine Kraft, die durch uns wirkt. Die verheißt er uns. Und jeder von euch hat vielleicht andere Gebetserfahrungen. Ein Fahrer, der plötzlich sich meldet, obwohl er abgesagt hat. Eine Genesung. Wir haben vorhin erst darüber gesprochen, wie Gott Rückenleiden heilt. Ich habe erst heute Morgen ein Kurzvideo von einem Sänger gehört, der durch einen Sturz sich zwei Wirbel angebrochen hat und eigentlich ein Korsett tragen musste und sich nicht wirklich bewegen konnte, hat ein ganz kleines Kind. Nur zum Schlafen durfte er das Korsett ausziehen. Und morgens stand er auf und war irgendwie noch so benebelt, weil sein kleiner Junge reinkam. Der stand auf, bewegte sich ganz normal, nahm den Jungen auf den Arm, lief zum Kaffee machen und plötzlich merkte er, Mist, ich habe mein Korsett vergessen. Total die Panik, lief ins Schlafzimmer, zog das Korsett an, rief an, sagte, Doc, wir müssen noch mal ein Röntgenbild machen. Wir müssen noch mal untersuchen, es kann sein, dass da was passiert ist. Der Arzt guckt sich an, sagt, sie haben gar keinen Bruch mehr. Der vergleicht die Bilder, die 2 Wochen alt sind und sagt, ich sehe noch nicht mal Spuren, dass da ein Bruch war. Also Wunder und die Kraft von Heilung geschehen. Es ist eine Kraft, die größer ist als wir selbst. Und manche Geschichten sind so groß und so, dass sie über Jahrhunderte halten. Deswegen noch eine weitere Geschichte. Und zwar die Geschichte von Peter Ridgeley. Sie verdeutlicht die Kraft des Gebetes so beeindruckend. 1814, wie gesagt, ein paar Jahre her, ist Peter Ridgeley ausgerissen von zu Hause. Wohnte in England, in Yorkshire, aber ihm war die Welt dort zu klein und so brach er auf und ging zur Marine. Zu der damaligen Zeit ein lukrativer Job. Er segelte um die Welt. Keine Garantie, dass er wieder zurückkam, denn viele Schiffe gingen unter. Aber 15 Jahre lang umsegelte er die Welt, machte auch Geld. Doch dann auf dem Weg nach Australien kam es zu einem Problem. Sein Schiff, die Mermaid, geriet in einen schweren Sturm und sank. Aus all den Menschen an Bord überlebte nur eine einzige Person, Peter Ridgely. 3 Tage lang trieb er im Wasser, bis ein zweites Schiff vorbeikam, ihn entdeckte und ihn an Bord nahm. Er war glücklich, gerettet zu sein, doch auch dieses zweite Schiff geriet in einen schweren Sturm und sank. Wieder überlebte Peter. Das dritte Schiff kam nach 18 Stunden, holte ihn an Bord. Und so verbrachte er einige Stunden auf dem Schiff und auch dieses Schiff sank. Die Besatzung der Jupiter fand ihn dann mit insgesamt 32 anderen Menschen. Doch dann schlug die Jupiter auf einen Riff auf und sank. An Bord befanden sich nun die Überlebenden von 4 Schiffen, alle im Wasser, und erneut überlebte Peter Ridgely. Ein fünftes Schiff kam vorbei und nahm ihn auch, doch auch dieses Schiff sank. Peter Ridgely überlebte einen weiteren Schiffbruch und schließlich wurde er von einem 6. Schiff aufgenommen, The City of Leeds. Und an Bord dieses Schiffes befanden sich über 100 Menschen und der Kapitän nahm Peter in seine Kabine auf, unterhielt sich mit ihm und Peter erzählte von seiner Geschichte, von den Schiffbrüchen. Und als das Schiff sich auf den Hafen von Sydney näherte, wo er eigentlich hin wollte, trat der Arzt, der ihn untersucht hatte, an Peter heran und sagte, du Peter, du bist der Einzige auf dem Schiff, den eine Patientin von mir nicht kennt. Das ist eine alte, schwerkranke Dame. Sie sucht händeringend ihren Sohn und sie betet die ganze Zeit, dass sie ihren Sohn wiederfindet. Und sie wird es wahrscheinlich nicht nach Sydney schaffen. Sie kennt dich nicht. Geh doch einfach rein und gib dich als ihr Sohn aus. Einfach, um sie zu trösten. Peter Ridgely geht hinein in die Kabine und entdeckt eine alte, schwache Frau und sieht in dieser alten, schwachen Frau seine Mutter, die seit 15 Jahren immer wieder für ihren weggelaufenen Sohn gebetet hat. Immer wieder gebetet hat, dass er zu Christus, dem Lebendigen, kommt und nicht mehr wegläuft vor diesem lebendigen Gott. 6 oder 5 Schiffbrüche später findet Gott nicht nur diesen verlorenen Sohn, sondern die Mutter begegnet ihrem Sohn, den sie sucht. Und sie hat mit dem letzten Ersparnis ein Ticket nach Sydney gebucht, auf wahrscheinlich ihre letzte Lebensreise, und begegnet dort kurz vor dem Hafen ihrem Sohn. Peter Ridgely, das ist vielleicht nicht deine Geschichte, aber es ist möglich. Gott erhört Gebet. Das ist eine unfassbare Kraft, die Gott uns Menschen dort zusagt. Und sie liegt in der Kraft des Schöpfers, nicht mehr in unserer Kraft. Aber das Fundament für unser Gebet ist eine vertrauensvolle Beziehung. Es ist nicht eine Glaubenskraft, ein Muskel, den wir auspacken, sondern das Fundament für unser Gebet liegt in der Beziehung. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wer mir vertraut. Der Begriff Glauben ist im Griechischen immer ein Beziehungsbegriff. Es ist nicht ein Fürwahrhalten, nicht nur ein Begreifen, sondern ein Vertrauen, ein sich jemandem anvertrauen mit einer Sehnsucht, mit einem Wunsch. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer mir vertraut. Wer in meinem Namen, in meinem Auftrag um etwas bittet. Wenn ihr also in meinem Namen, das wiederholt Jesus, also das kommt immer und immer wieder vor. Und hier wird deutlich, dass das Fundament darin liegt, dass wir als diejenigen gehen, nicht aus unserer Kraft. Ich gehe nicht zum Vater und sage, du Gott, ich habe das und das Anliegen und ich bin Pastor, ich habe mir das verdient. Für jede Überstunden, das ist nicht Beten in Jesu Namen. Das ist Beten in Johanns Namen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, was Vitamin B anrichten kann oder bewirken kann. Ich habe es in Tadschikistan während meines Zivildienstes erlebt. Ich habe in der Botschaft mit ein paar Leuten Volleyball gespielt, mit der deutschen Botschaft. Und bei meiner Ausreise hatte ich ein bisschen Übergepäck. Und in Tadschikistan möchten so einige Beamte etwas Geld für ihren Tee haben, so sagen sie es. Und ich war nicht bereit, Bestechungsgelder zu zahlen. Wollte ich nicht. Und dann fing da ein Beamter an, da Riesenterz zu machen. Und ich redete mit ihm und redete mit ihm. Und irgendwann legte ich einfach die Karte von der Botschaft auf den Tresen und sagte, okay, entweder ich gehe jetzt hier durch, genieße gleich meinen Kaffee und boarde den Flug, oder ich rufe diese Nummer an. Und er guckte auf die Visitenkarte, sah den Namen des Botschafters. Er legte die Karte hin, packte alles zusammen, begleitete mich zum Platz und fragte, ob er mir noch einen Kaffee ausgeben könne. Das war nicht in meinem Namen. Johann Schick interessierte ihn in diesem Moment gar nicht. Aber der Botschafter, der interessierte ihn sehr, sehr. So macht das auch Jesus deutlich. Und in seinem Namen zum Vater zu gehen, bedeutet, dass wir nicht als religiöse Superhelden mit unserer Kraft, mit unseren Errungenschaften in Mitarbeit zu ihm kommen, sondern wir kommen als adoptierte Kinder, denn in seinem Namen, durch Jesus, sind wir adoptiert. Wir kommen zu Gott nicht mehr als Bettler, nicht als Knechte, nicht als Fremde. Der Wochenspruch für die Woche. Wir sind nicht mehr Gäste und Fremde. Wir sind Gottes Hausgenossen. Wir sind adoptiert. Darum sollten unsere Haltung im Gebet so sein, wie die Hände eines Kindes, die sich ausstrecken und sagen, Papa, du, das brauche ich, das wünsche ich mir. Und wie gesagt, nicht alles, worum wir bitten, werden wir bekommen. Aber unsere Bitten werden erhört, werden gehört, wie von einem Vater. Aber das ist das Fundament unseres Gebets. Und es ist verhängnisvoll, wenn wir versuchen, eine Fehleranalyse unseres Gebets durchzuführen, zu sagen, ja, warum hat Gott denn nicht erhört? Habe ich zu wenig Glauben oder so? Nein. Dann in dem Moment verlieren wir die Haltung des Gebets als Kind. Sondern auch mit der Klage zu Gott zu kommen, zu sagen, Papa, ich habe mir das so sehr gewünscht. Ich habe mir das so sehr gewünscht und mein Herz bricht, weil du es nicht so beantwortet hast, wie ich es wollte. Aber es ist eine andere Haltung. Es ist wie die Haltung von Hiob, der immer wieder ringt, aber er ringt mit seinem Gott, mit seinem Schöpfer, mit dem er in Beziehung ist. Wer Gott liebt, wer in seinem Namen betet, Hände, die sich ausstrecken, egal ob sie dreckig sind und gereinigt werden müssen, Hände, die machtlos sind und keine Kraft haben, vielleicht nur Kraft haben, das liebe ich an Kindern. Ich habe meine Jungs immer an eine Klimmzugstange gehängt, als sie noch Babys waren. Denn Kinder haben so einen coolen Reflex. Wenn man da was hinlegt, zack, dann greifen die zu. Und das war super. Mein paar Monate altes Baby, klack, hing an der Klimmzugstange. Und wisst ihr was? Manchmal ist das das Einzige, was wir können im Gebet. Manchmal ist dieser Reflex, das Festhalten an Papa und zu sagen, Gott im Himmel, ich kann gerade nichts anderes außer mich an dir festhalten. Das ist Beten in Jesu Namen. Nicht mein Name, nicht meine Taten, nicht das, was ich vollbracht habe, nicht was ich alles errungen, erbeten, erwirtschaftet habe für das Reich, sondern weil du bist und weil du mein Vater bist, weil du gesagt hast, dass du mich adoptierst. Weil ich abhängig von dir bin. Weil ich ein adoptiertes Kind bin. Ich bin nicht Sklave, ich bin nicht Knecht. Und diese Art der Haltung, dieses Fundament stellt uns Jesus jedes Mal vor, wenn er über Gebet spricht. Vater unser im Himmel. Wenn ihr Gott um Brot bittet, wird euch ein Stein geben. Wie viel mehr? Vertraut ihr denn nicht, wie gut der Vater ist? Und jetzt kommen wir zu dem Ziel des Gebets. Jesus macht uns deutlich, die Kraft des Gebets ist die Kraft des Schöpfers. Das Fundament liegt in der Beziehung, die Jesus erkauft hat. Und das Ziel des Gebets ist nicht ein erfülltes Gebetsanliegen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Manchmal vergesse ich das. Das Ziel des Gebets ist nicht ein erfülltes Gebetsanliegen. Das Ziel des Gebets ist die Verherrlichung des Vaters. So wird die Herrlichkeit des Vaters durch den Sohn sichtbar gemacht. Wenn wir um etwas bitten und etwas in Erfüllung geht, wird die Herrlichkeit sichtbar, sie wird greifbar. Das, was wir glauben, das, was wir sehen, das wir vielleicht verstehen, wird plötzlich greifbar und sichtbar. Ein erfülltes Gebetsanliegen dient nicht dazu, dass es uns gut geht, sondern dass die Welt sieht, wie gut und wie kreativ Gott ist. Dass ein Peter Ridgely 5-mal vom Ertrinken bewahrt, nur um ihn mit seiner Mutter begegnen zu können. An wie vielen Stellen ist deine Sturheit, dein Irrweg und Gottes Gebetserhörung ein Zeichen gewesen, wie gut und wie treu Gott war, trotz deiner Taten. Ich kenne das von mir. Wie oft hat Gott Gebete erhört, wo ich nachher dachte, eigentlich hätte es gar nicht so weit kommen müssen. Ich hätte es so viel einfacher haben können. Aber Gott ist treu. Und da, durch dieses erfüllte Gebetsanliegen, wird die Herrlichkeit, die Schönheit, die Größe, all das Wesen Gottes sichtbar und greifbar. Das ist das Ziel des Gebets. Und ich möchte dir Mut machen, dass du anfängst zu beten. Denn jeder von uns hat eine gewaltige Mission. Jeder, der Jesus nachfolgt, ist berufen, fortzusetzen, was Jesus hier begonnen hat. Und er verheißt uns seine Kraft. Und vielleicht sagst du, aber ich bin kein Pastor, ich bin noch nicht mal irgendwie in der Arbeit, ich bin jetzt im Ruhestand. Dann bete. Dann nutz diese Kraft des Gebets. Vielleicht ist es für dich Zeit, Vater und Mutter im Glauben für jemanden zu werden. Die Erfahrung, die du gemacht hast, an andere weiterzugeben. Vielleicht ist es dran, für Leute zu beten, die nicht mehr für sich selbst beten können. Für Leute einzustehen. Damit die Herrlichkeit des Vaters durch den Sohn sichtbar gemacht wird. Damit es greifbar wird, wie gut und herrlich dieser Vater ist. Denn das Ziel des Gebets ist es, damit die Liebe und die Größe Gottes sichtbar wird. Und das wünsche ich, dass durch dein Leben das geschieht. Und wir werden jetzt gleich miteinander singen. Zünde an dein Feuer. Und ich möchte dich einladen, dass du dieses Lied als Gebet singst. Vielleicht Gott bittest, hey, zünde es neu an, das ist ausgegangen. Das ist ausgegangen durch all die Enttäuschung. Zünde an dieses Feuer und lass mich neu bewusst werden, welche Zusage du mir gibst. Zünde an dieses Feuer und lass es brennen, damit ich wieder verstehe, dass ich dein Kind bin und es mir nicht verdienen musst. Zünde an dein Feuer, damit ich wieder mutig zu dir kommen kann. Und wir wollen danach das Mahl des Herrn miteinander feiern, wo wir auch miteinander beten, wo wir auch empfangen, wo uns das zugesagt wird im Kelch, im Brot, dass wir zu ihm gehören. Da wird seine Liebe greifbar. Und ich lade dich ein, dass du diese Zeit nutzt zur Begegnung mit dem Vater. Und vielleicht nutzt auch das Lied, um dich umzusetzen. Hier wird es den Gemeinschaftskelch geben, den großen Kelch. An den anderen Orten wird es den kleinen Kelch geben. Aber ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde nicht in die Falle tappen. Denn wenn ich Christen frage, was ist das wichtigste Gebet? Aber Gebet und Gebetsveranstaltungen sind die schlecht besuchtesten Veranstaltungen in der Gemeinde. Kommt ein Redner, ein Star-Redner, irgendein tolles Konzert, sind die Reihen voll. Aber Gebetsveranstaltungen, Zeiten des Gebets, und jetzt mal, lass uns mal ehrlich sein. Wenn du einen vollen Tag hast, was ist das Erste, was du streichst? Luther hat gesagt, wenn ich einen vollen Tag habe, muss ich noch mehr beten. Ich erlebe das, wenn meine To-Do-Liste manchmal voll ist, dann streiche ich meine stille Zeit zusammen, statt bewusst dort hineinzugehen. Das ist, weil ich manchmal vergesse, worum es dabei eigentlich geht. Darum lass uns dieses Lied bewusst singen. Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Amen.